Heute, 5. April, ist der liturgische Gedenktag der heiligen Crescentia von Kaufbeuren. Und so denken wir in der kommenden Stunde in dieser Spiritualitätssendung über diese Ordensfrau und Mystikerin nach, unter dem Titel Crescentia von Kaufbeuren, die Heilige des Gehorsams. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Gehorsam, das ist eigentlich kein Ideal für unsere Zeit. Wir lernen ja schon als Kinder, uns selbst zu behaupten, eigene Entschlüsse zu fassen und unabhängig zu sein. Selbst in der Erziehung der Kleinsten wird kaum noch Gehorsam eingefordert. Wenn jemand sagt, du sollst gehorchen, dann klingt das sehr altertümlich nach einem autoritären Erziehungsstil. Sicher ist an dieser Aversion gegen Befehl und Gehorsam auch unsere jüngere Geschichte schuld, besonders in Deutschland, denn da wurde Gehorsam ja für ein vernichtendes Unterfangen eingefordert und auch schlimm missbraucht. Umso herausfordernder ist es für uns Christen nun, den Gehorsam in seiner befreienden und auch heilenden Form wiederzuentdecken. Und dabei soll uns der Blick auf die Tagesheilige helfen, auf Crescentia von Kaufbeuren. Sie lebte um das Jahr 1700, war Tochter einer armen Webersfamilie, später Ordensfrau und am Ende ihres Lebens auch Ordensoberin. Pfarrer Thomas Sauter nennt sie die Heilige des Gehorsams. Warum, werden wir von ihm in dieser Sendung hören. Und so begrüße ich Pfarrer Sauter, zugeschaltet aus dem österreichischen Lustenau. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pfarrer Sauter, Sie sind Pfarrer in der Erlöserpfarrei Rheindorf in Lustenau genau. Seit 2003.
Genau.
Stammen aber aus Deutschland vom Bodensee. Wann genau. Haben Sie die heilige Crescentia denn persönlich kennengelernt, wenn man das so sagen kann, bei einer Frau, die ein paar hundert Jahre früher gelebt hat?
Ja, eigentlich habe ich sie kennengelernt, als ich hier Pfarrer wurde. Und da machen wir jedes Jahr so eine Pfarrwallfahrt. Und ich besuche dann gern so, man überlegt sich, wo kann man hinfahren. Und dann dachte ich mir, okay, fahren wir nach Kaufbeuren zur heiligen Crescentia. Wobei diese Wallfahrt, dieser erste Besuch bei dieser Heiligen, hatte ich eigentlich eher so unangenehme Erinnerungen noch zurück oder habe ich zurück, weil es hat geregnet. Und das war eigentlich eher so eine negative Assoziation an Kaufbeuren. Und ich war dann Jahre später nochmals dort, privat, und da war das dann etwas ganz anderes. Und so habe ich dann die heilige Crescentia kennengelernt. Und als wir dieses Thema heute so ausgemacht haben, damals vor einigen Wochen, da kam mir so spontan dieses Thema Crescentia, eben diese Heilige des Gehorsams.
Das heißt, das ist schon etwas, was Sie beeindruckt hat, eben dieser Gehorsam dieser Frau.
Ja, genau, und zwar einfach auch deswegen, weil durch den Gehorsam, und da muss man, wie Sie gesagt haben, so eigentlich Gehorsam auch differenziert zu betrachten, aber durch diesen Gehorsam kann Gott letztendlich auch Großes bewirken. Und ich kann mich noch gut daran erinnern von meiner persönlichen Berufungsgeschichte. Ich wollte immer nach Rom zum Studium. Und Bischof Küng sagte dann damals, mit dem ich gesprochen hatte, dann, ja, nein, du gehst jetzt nicht nach Rom, sondern du gehst jetzt nach Innsbruck zum Studium. Es ist jetzt besser so. Und dann habe ich das erste Mal so richtig gespürt in meinem Leben, dieses Nein, ich will nicht gehorchen, gehorsam sein, ich will nicht hören. Und dann habe ich gewusst, aber im selben Augenblick, jetzt musst du aufpassen, weil da geht es jetzt um einen Gehorsam. Und diesen Gehorsam, jetzt wieder rückblickend gesehen, muss ich sagen, diesen Gehorsam hat Gott gesegnet, begleitet, so zur Entfaltung gebracht. Das hängt dann auch so mit einer Berufung zusammen. Und das war bei Crescentia von Kaufbeuren auch so. Sie, die Abgelehnte zuerst, die man nicht aufnehmen wollte, die geprüft gewordene und schlussendlich Novizenmeisterin und dann eben auch so diese liebevolle, diese liebenswürdige Klosteroberin im Franziskanerinnenkloster in Kaufbeuren.
Vielleicht ganz kurz vorweg ein paar kleine Lebensdaten. Sie ist ja gestorben, Maria Crescentia Hüss, am 5. April 1744. Das war ein Ostersonntag, habe ich gelesen.
Genau.
Und sie stand schon zu Lebzeiten im Ruf der Heiligkeit. Die Pilgerströme zu ihrem Grab setzten dann sofort nach ihrem Tod in Massen ein. Und heilig gesprochen wurde sie vor noch gar nicht so langer Zeit,
2001.
2001. Genau, das war die erste Heiligsprechung einer Deutschen in diesem Jahrtausend.
Genau.
Und wir werden gleich hören, wie der Gehorsam auf ihrem Lebensweg eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch ein schmerzhafter Weg war. Auch wenn wir, das können wir vielleicht vorher kurz sagen, wenn wir hören, wie ihr da auch in dem Orden teilweise zugesetzt wurde, Gehorsam wird auch heute auch im Orden anders gelebt als damals.
Das ist eigentlich, ja genau, das stimmt. Und wenn man so dies, wenn man so das liest, was sie da für, Entschuldigung, idiotische Prüfungen da machen müsste. Und die Mitschwestern, sie sagten selber ja auch, sie sei ein so erzdummes Geschöpf, diese Crescentia. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Aber Crescentia, wenn man das denn auch so liest, wenn sie diese Prüfungen so machen, ich werde denn noch drauf kommen, diese Prüfungen, hat sie eigentlich immer so im Blick auf Jesus gemacht. Immer im Blick auch auf den Gekreuzigten hin. Und so wird sie oft auch dargestellt, auch es gibt verschiedene Gemälde der heiligen Crescentia, wo sie immer ein Kreuz auch in der Hand hat.
Wir werden da jetzt genaues hören. Sie haben uns das ja schon schmackhaft gemacht. Wir hören Ihnen jetzt einfach zu und vielleicht haben wir im Anschluss noch ein bisschen Zeit mit Ihnen über das Thema Crescentia, die Heilige des Gehorsams, zu sprechen.
Okay, danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir also diese heilige Crescentia Hüss von Kaufbeuren, diese heilige Crescentia, wollen wir sie heute einfach auch so bitten, dass sie uns hilft, auch dieses Thema des Gehorsams, heute, wo man ja auch so viel von Ungehorsam hört, wir haben es in der Einleitung, Einführung, haben wir es ja auch schon gehört, wollen wir dieses Thema des Gehorsams, das Befreiende, das Heilende, das Schöne auch des Gehorsams, wollen wir das heute so ein kleines bisschen besser kennenlernen und auch verstehen lernen. Und zwar Gehorsam, gell, das ist in meiner Pfarrgemeinde, das ist in der Kirche immer so, gell, dieser Kadavergehorsam, dieses Unterordnen, dieses Folgen müssen, ich muss folgen, ich habe Gehorsam versprochen und so, ich muss Gehorsam, so dieses Negative, wobei Gehorsam mitnotiert wird, das wollen wir so ein kleines bisschen versuchen, umzuändern, umzuwandeln in dieses Schöne, Befreiende des Gehorsams. Und ich habe diesen Ruf vor der Passion, und die werden wir nächsten Sonntag, am Palmsonntag, werden wir zum ersten Mal diesen Ruf vor der Passion, die gelesen wird, hören. Und da heißt es aus dem Philipperbrief: Christus, Jesus war für uns gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und an seinem Gehorsam und aus seinem Gehorsam, liebe Hörerinnen und Hörer, nur daraus können wir unseren Gehorsam leben. Nirgendwo anders. Das muss für mich auch so klar sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin noch beim Thema Gehorsam, bei der Priesterweihe, da kniet man vor dem Bischof, legt seine Hände in die Hände des Bischofs hinein, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Ich verspreche es. Und da hat man, da versteht man dann auch, wenn ich jemandem Gehorsam verspreche, dann schwingt zumindest bei mir mit, und das war damals bei meinem Bischof so, der mich geweiht hat, der dann versetzt wurde, in eine andere Diözese kam, da schwingt mit, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben, ich möchte daran glauben, dass du meine Berufung die Gott mir geschenkt hat zum priesterlichen Dienst, zum gottgeweihten Leben. Bei den evangelischen Räten ist ja der Gehorsam auch dabei. Ich möchte glauben, dass du, lieber Bischof, meine Berufung zur Entfaltung bringst. Dass du mir hilfst, dass Gottes Wille sich erfüllt an mir. Gehorsam heißt ja nicht dann irgendwo, das ist dann auch immer so diese Ängste, die man hat, sein Hirn ausschalten, nicht mitdenken dürfen, ach, das spielt doch gar keine Rolle, sondern das ist doch gar nicht da damit gemeint, sondern viel, viel mehr so, ich möchte jemanden im Vertrauen etwas fragen, eine Hilfe bitten, eine Entscheidung, dass man mir hilft. Und das war dann wenige Jahre später nach der Priesterweihe auch wieder dieses Thema des Gehorsams, als es geheißen hat, ja, möchtest du diese Pfarrei übernehmen, möchtest du hierher kommen? Dann habe ich dem Bischof gesagt, das kann ich mich so gut daran erinnern, Herr Bischof, Sie müssen das für mich entscheiden, weil nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine. Und das war diese Entscheidung des Bischofs dann, war für mich ein Schritt in die Freiheit. Nicht ich wollte hierher kommen, sondern Gott wollte es. Und der Bischof, Bischof Küng, hat damals etwas ganz Wichtiges gesagt. Da müssen wir jetzt beten um den Heiligen Geist, dass er das Richtige tut, sagt, macht. Und das gibt mir dann, und das hat mir dann gegeben, eine ganz große innere Freiheit. Eine ganz große innere Freiheit. Ich bin frei für den Willen Gottes. Gott kann machen, was er will mit mir. Wenn er möchte, gehe ich dorthin. Wenn er möchte, gehe ich dahin. Gott spricht also auch durch andere Menschen. Und das ist so dieses Schöne des Gehorsams. Das Schöne des Gehorsams. Und selbst jetzt als Pfarrer bin ich vielen Menschen gehorsam. Ich habe dem Bischof Gehorsam versprochen. Aber all jene, die mich um etwas bitten, wenn es keine Sünde ist, ja, mach ich dir. Also der Gehorsam in der Liebe ist eigentlich viel weiter zu fassen als nur folgen, unterordnen, geknechtet sein, so wie vielleicht zur Zeit der heiligen Crescentia von Kaufbeuren. Da war das irgendwie noch so ganz anders. Und trotzdem hat Crescentia im Blick auf den Gekreuzigten, hatte sie eine ungeahnte innere Freiheit. Eine ungeahnte innere Freiheit. Und sich unterzuordnen, Gehorsam hat auch etwas mit Unterordnen im Vertrauen, Einordnen in eine Gemeinschaft zu tun. Und das hat etwas damit zu tun, auch mit Freiheit dann. Diese Freiheit der Kinder Gottes zu bekommen. Und man meint immer, ja, wir müssen so frei sein. Und jene, die meinen, sie sind am allermeisten frei, indem sie alles weglegen, was sie hindern und behindern könnte an ihrem Glück und am Leben in Fülle, die sind eigentlich am unfreiesten. Weil sie von allen möglichen Meinungen abhängig sind, allen möglichen Meinungen folgen. Crescentia von Kaufbeuren, sie sagte einmal, mein Leben ist Lieben, mein Leben ist Leiden, denn die Liebe ist keine wahre Liebe, wenn sie nicht gekreuzigt ist. Und dieses Wortspiel, Lieben, Leiden, Liebe ist keine wahre Liebe, wenn sie nicht das Kreuz hat. Und dieses Kreuz, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat Crescentia, die eigentlich nie mehr oder weniger aus ihrem kleinen Städtchen hinausgekommen ist, im Allgäu, Bayerisch-Schwaben ist das, glaube ich, die nie weiter hinausgekommen ist als einmal nach Kloster Lechfeld bei Landsberg, wo wo sie einmal eine Wallfahrt hingemacht hat zur Gottesmutter oder einmal zu ihrer geistigen Freundin Anna Maria Lindmeier nach München, kam sie eigentlich nie groß aus ihrer Stadt hinaus. Und es war letztendlich der protestantische Bürgermeister, der ihr geholfen hat, ins Kloster zu kommen. Wie wir gehört haben, ihr Vater lehrte sie nicht nur das Weberhandwerk, sondern er zeigte ihr auch oder brachte ihr auch eine große Liebe zur Gottesmutter und eben zum Leiden Jesu. Das hat sie so gelernt in ihrer Kindheit. Und der Lehrer in der Schule, wo sie war, sagte, sie lernt so geschwind, wie eine Zündschnur abbrennt. Und auch der Jesuitenpater, den sie in Religion hatte, sagte, Kind, du musst einen höheren Lehrmeister haben. Und tatsächlich, von klein auf war der Umgang mit dem Jesuskind und der Gottesmutter für Anna, der späteren Schwester Crescentia, ganz natürlich und selbstverständlich. Und dieses Kind bekommt vom Jesuskind einmal einen Ring an den Finger gesteckt. Und dieses Jesuskind sagte zu Crescentia, zu Anna damals noch, nun habe ich mich mit dir verlobt. Du bist mein und ich bin dein. Dein Herz und mein Herz sollen ein Herz sein. Und wie gesagt, Crescentia wurde mehrmals der Eintritt ins Kloster verwehrt, weil sie halt eben ganz arm waren. Sie hatte keine besondere Mitgift zu bringen. Und eben der protestantische Bürgermeister, er machte es möglich, dass sie im Kloster aufgenommen wird. Und diese ersten Jahre im Kloster, die waren für Crescentia ganz leidvoll. Sie waren ganz leidvoll für sie. Die ehrwürdige Mutter, der es leider an allen erforderlichen Eigenschaften für das Oberinnenamt fehlte und die schließlich nach 7 Jahren abgesetzt wurde, empfand eben diese aufgezwungene Novizin als eine Niederlage und sie verachtete sie auf Schritt und Tritt. Man legte ihr alles so als Heuchelei aus Frömmigkeit und Demut. Nichts konnte ihr diese Heuchlerin recht machen. Man übertrug ihr viel zu schwere körperlichen Arbeiten. Sie bekam nur verdorbenes Essen vorgesetzt und zum Trinken die zusammengeschütteten Bierreste ihrer Mitschwestern. Und dann, das war dann auf der anderen Seite auch wieder so, man sah, dass sie große Fähigkeiten und Talente hatte, musikalisch oder schauspielerisch. Und dann musste sie, wenn Gäste da waren, vor denen ein schimpfendes, derbes Weib spielen und sich dabei, Zitat, derart närrisch benehmen, als ob sie tatsächlich den Verstand verloren hätte. So wurde sie gestraft. Dann hat sie das gespielt, zur Unterhaltung der Gäste, ein närrisches Weib, und dafür wurde sie dann wegen ungebührlichem Verhalten wieder hart bestraft. Und das hieß für Crescentia gehorchen, gehorchen, gehorchen. Und sie musste auch gehorchen, als eine neue Novizin mit einer größeren Mitgift kam. Und das hieß für sie, auf einem Strohsack jede Nacht sozusagen um eine Herberge zu bitten und um einen Platz zu schlafen bei Mitschwestern. Aber eben Crescentia schwieg, meist sogar mit einem sanften Lächeln. Sie wollte Jesus um jeden Preis ähnlich werden. Und sie sagte einmal, ich ruhe sicher im Schoß meines himmlischen Vaters und vertraue darauf, dass ich dort auch dann sanft ruhen würde, wenn die ganze Welt, ja selbst die ganze Hölle sich gegen mich erheben würde. Ja, wenn Himmel und Erde zusammenstürzten. Wer kann mir schaden, wenn Gott mein Helfer ist und der Anker meiner Hoffnungen? Und schon aus diesen wenigen Betrachtungen über das Leben der heiligen Crescentia von Kaufbeuren sehen wir, dass wir, und es ist ganz wichtig jetzt, dass wir es betrachten, auch im Kontext dieser Zeit auch. Dass wir es betrachten im Kontext dieser Zeit, weil wir heute im dritten Jahrtausend, wir können das eigentlich gar nicht so verstehen. Gehorsam für uns konkret heißt im Prinzip etwas ganz, ganz anderes. Aber damals, da war es eben so. Da war es so. Man hatte zu folgen, man hatte zu gehorchen, man wurde bestraft. Das war so im Kontext dieser Zeit auch. 1704 durfte Crescentia, Anna, durfte sie die Gelübde ablegen und erhielt eben den Namen Crescentia. Jesus tröstete dabei seine Braut. Und da wir haben gehört, sie war auch eine Mystikerin. Jesus tröstete dabei seine Braut voll Liebe und steckte ihr wiederum einen Ring an den Finger mit den Worten: Du bist meine Braut, geh hin, leide und kämpfe. Meine Gnade wird dich stark machen und meine Mutter wird auch deine Mutter sein. Und das war für Crescentia tatsächlich ein großer Trost, denn Satan attackierte sie. Er spielte ihr so vor, dass sie aus dem Kloster austreten sollte. In der Küche riss er Crescentia Schüssel und Töpfe aus der Hand, die er zu Boden warf. Er stieß die Arme beim Waschen in den Bach oder klemmte sie irgendwo derartig ein, dass die Mitschwestern sie nur mit größter Mühe zu befreien vermochten. Und da machten sich dann natürlich, und das war für Crescentia ganz schlimm, da gab es dann bald einmal Gerüchte, sie sei eine Besessene, sie sei eine Hexe. Aber eben, sie machte sich, es kam dann eine neue Oberin und die erlaubte ihr eine 8-stündige Fußwallfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Hilf in Kloster Lechfeld. Denn von der Gottesmutter war ihr die Zusicherung gegeben worden, dass sie von diesen dämonischen Angriffen und Versuchungen befreit werden würde. Und gerade zu dieser selben Zeit stellte sich ein junger, sympathischer Mann den Schwestern als Reisebegleiter zur Verfügung und er ging mit Crescentia und einer Begleitung einer Mitschwester, gingen sie miteinander nach Kloster Lechfeld. Und hinterher wieder stellte sich heraus, dass es der heilige Antonius von Padua war, den sie besonders verehrte. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir jetzt Märchenstunde bei Radio Horeb? So diese Märchenstunde mit Herrn Pfarrer so? Nein, überhaupt nicht. Aber lasst uns doch einfach einmal auch mehr so in diese geistige Welt eintreten. Weil das, was ich euch sage, das sind keine Märchen. Das, was ich euch sage, das ist genau auch das, was wir jetzt hören werden, eben dieser Triumph des demütigen Gehorsams. Diese beiden Punkte, Demut und Gehorsam, die bedingen sich gegeneinander. Es gibt keine Demut ohne Gehorsam, es gibt keinen Gehorsam ohne Demut. Und wenn die Demut fehlt, dann gehorchen wir nicht, weil dann sind wir stolz. Also, keine Märchenstunde. Und um sich von der Echtheit dieser auffälligen Gnadengaben und der Heiligkeit Schwester Crescentias zu überzeugen, beauftragte der Franziskanerprovinzial die neue Oberin, durch damals völlig absurde Aufträge, ihre Demut und ihren Gehorsam zu prüfen. So musste ihr die darüber sehr unglückliche Oberin etwa befehlen, Schneebälle zu formen und sie am heißen Ofen zu trocknen. Idiotisch. Ein andermal wurde angeordnet, sie solle den Hof mit dem Besenstiel kehren. Habt das verstanden? Sie solle den Hof mit dem Besenstiel kehren und den Salat mit den Wurzeln nach oben einpflanzen. Kein Wunder, dass die nichtsahnenden Mitschwestern den Kopf schüttelten über, Zitat, ein so erzdummes Geschöpf, wie es wohl kein zweites im Ordenskleid gibt. Schwester Crescentia aber schwieg demütig, ging in die Stille, betete stundenlang aufrecht und regungslos mit ausgespannten Armen vor ihrem Kreuz und blieb überzeugt, Zitat, dass aus Liebe zum Gekreuzigten angenommene Leiden ist das schnellste Ross, das uns zur Vollkommenheit führt. Mehrmals verherrlichte Gott jedoch den heroischen Gehorsam Crescentias durch große Wunder. Er belohnte also den Gehorsam. So etwa, als ihr die Oberin befahl, mit einem schadhaften Sieb, und das kann man heute auch noch anschauen, so etwa mit einem schadhaften Sieb Wasser zu holen. Du musst dir vorstellen, du holst jetzt also mit einem Sieb Wasser. Crescentia sofort füllte sie am Brunnen das zerrissene Sieb bis zum Rand, trug es über den Hof bis zum Zimmer der Oberin. Drei Schwestern und die Oberin selbst hatten ihr dabei heimlich zugesehen. Doch ohne sich beeindruckt zu zeigen, befahl sie der guten Schwester, das Wasser wieder zurückzutragen und in den Bach zu leeren. Was diese tat, ohne auch nur einen einzigen Tropfen zu verschütten. Crescentia pflegte zu sagen, der Gehorsam vergoldet alles. Der Gehorsam aus Liebe zu Gott geübt, ist der sicherste und kürzeste Weg zur Vollkommenheit. Er ist blind und zugleich hellsehend. Er untersucht nicht erst den Befehl, sondern führt sogleich das Aufgetragene aus. Er richtet sein Auge auf nichts als auf die Person Jesu Christi. Der Gehorsam macht alles Bittere leicht und das Unscheinbarste kostbar in den Augen Gottes. Denn besser ist, im Gehorsam einen Strohhalm vom Boden aufzuheben, als im Eigenwillen die größten Werke zu verrichten. Die Schneebälle trocknen mit einem schadhaften Sieb, die das Wasser holen. Aber der Provinzial, der Franziskaner, der Pater Provinzial, er wollte noch einen Beweis haben. Der wollte einmal, hatte er im Gastzimmer einen Brief geschrieben und er wollte ihn versiegeln, also Siegel hinten drauf drücken. Und dadurch fuhr ihn der Gedanke, wenn Crescentia jetzt ins Zimmer kommt und mir eine brennende Kerze bringt, dann soll mir das ein Zeichen sein, dass all ihre übernatürlichen Erlebnisse von Gott stammen. Dabei befahl er ihr innerlich, ihm eine brennende Kerze zu bringen. Fast im selben Augenblick trat sie tatsächlich mit der brennenden Kerze ein. Was soll das? Wozu denn am hellen Tag die brennende Kerze? Fragte er scheinbar verwundert. Sie sagte, haben Sie nicht zum Siegeln eines Briefes danach verlangt? Ich fühlte mich gedrängt, sie Ihnen zu bringen. Da merken wir, dieser Gehorsam, den uns auch die heilige Crescentia von Kaufbeuren heute an ihrem Gedenktag zeigt, dieser Gehorsam, das kannst du eigentlich nur leben, kann man nur leben, wenn man bei dem war, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Nämlich, wenn man ganz aus dem Gekreuzigten heraus lebt. wenn man ganz aus dem Gekreuzigten, aus seiner Gnadenfülle, wenn man aus ihm herauslebt, anders kannst du diese Verdemütigungen nicht, konnte sie es nicht tragen. Sie war, 1721, war sie schon einige Jahre beliebte Novizenmeisterin. Aber sie war selbst so gequält von inneren Zweifeln und Ängsten und da machte sie sich auf den Weg nach München zur heiligmäßig bekannten Karmeloberin Mutter Anna Maria Josefa Lindmeier um Rat und geistige Hilfe zu erbitten. Und die, Anna Maria Lindmeier, sie konnte Crescentia wegen ihres Innenlebens und der Echtheit ihres Innenlebens, konnte sie Crescentia gänzlich beruhigen. Und das war für sie eine ganz große, Erleichterung. Denken wir jetzt nicht, Crescentia von Kaufbeuren wäre so eine verkorkste, komische, eigenartige Klosterschwester. Nein, ganz im Gegenteil. Denn vielen, vielen Menschen dürfte sie helfen. Arm und reich, Fürsten, Könige, Bischöfe, Äbte, alle kamen zu ihr, um sich Rat und Hilfe bei ihr zu erbitten. Und in ihren letzten Lebensjahren, also das ist auch so ein Punkt für eine Echtheit, dieses in ihrem Sinne, in dieser Zeit, in der sie gelebt hat, dieses, wir würden jetzt so sagen, geerdet sein. Dieses geerdet sein durfte sie vielen Menschen ihrer Zeit, durfte sie eine große Hilfe sein. Jedermann verlangte, mit ihr zu sprechen, und alle gingen getröstet von ihr weg. In ihren letzten Lebensjahren wurde Crescentia dann einstimmig zur Oberin gewählt. Sie hatte auch als Oberin ein immenses Briefapostolat weit über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus. Und so kamen vom einfachen Volk Tausende Rat- und Hilfesuchenden, selbst der Kaiser, Könige, Kurfürsten, Bischöfe, Äbte kamen ins Sprechzimmer des Klosters, um sich sowohl in religiösen Fragen als auch in politischen und persönlichen Anliegen den erleuchteten Rat und die stets praktische Führung dieser demütigen Kaufbeurer-Franziskanerin zu holen. Sie ist wirklich allen alles geworden. 20 Jahre, das ist auch ganz interessant, 20 Jahre nach Crescentias Tod dankte auch der Komponist Leopold Mozart der Heiligen. Er war nämlich mit seinen beiden Kindern Nannerl und Wolfgang gerade auf einer Konzertreise in den Niederlanden, als seine Tochter schwer an Lungenentzündung erkrankte. Auf dem Sterbebett wurde sie auf die Fürsprache der bayerischen Heiligen sofort vollständig geheilt. Und ab Aschermittwoch lebte, des Jahres 1744, ab Aschermittwoch lebte Crescentia nur noch von der Heiligen Eucharistie. Und einige Stunden vor ihrem Tod erklärte sie: Ich verzeihe noch einmal aus ganzem Herzen all jenen, die mir in meinem Leben vielleicht schlecht gesinnt waren, und wünsche ihnen alles Gute, zeitliches und ewiges Wohlergehen. Überdies verzeihe ich aus ganzem Herzen schon im Voraus allen, die vielleicht nach meinem Tod hart über mich urteilen oder schlecht reden werden. Alle heiligen Messen, Gebete und guten Werke, die man mir nach dem Tod schenken wird, vermache ich den armen Seelen. In der Nacht des Ostersonntags 1744 starb sie. Augenblicklich verbreitete sich ein wunderbarer Wohlgeruch, der auch nach der Beerdigung noch lange im Kloster für alle wahrnehmbar blieb. Unter dem Kopfkissen der verstorbenen Oberin fanden die Schwestern ein Blatt Papier, ihr Testament, in dem Crescentia eine Vision beschrieb, in der sie bei Jesus Fürsprache für ihr geliebtes Kloster einlegte. Der Herr versprach seinen bleibenden Schutz und Segen für das Kloster, doch sollten die Schwestern stets eine arme Berufung ohne Mitgift aufnehmen. Und dies war auch Mutter Crescentias letzter Wunsch. Man kann nur sagen, heilige Crescentia von Kaufbeuren, bitte für uns heute an deinem Gedenktag, heute an deinem Sterbetag in all unseren Anliegen. Hören wir jetzt einige Takte Musik.
Selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich.
Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb. Und unser Thema heute, Crescentia von Kaufbeuren, die Heilige des Gehorsams. Wir haben einen Vortrag dazu gehört von Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau. Pfarrer Sauter, erstmal ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Worte über die Heilige Crescentia und wie sie den Glauben gelebt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch anrufen möchten und auch Fragen haben zu dem Thema Gehorsam, wie kann ich den Gehorsam in einer guten, richtigen Weise leben, dann können Sie sehr gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008 und sollten Sie aus dem Ausland anrufen, etwa aus Österreich, wo auch Pfarrer Sauter lebt, dann bitte die Vorwahl 0049 und dann 89517 008 008. Pfarrer Sauter, Sie haben vorhin schon erzählt, wie Sie den Gehorsam selber auch als befreiend erlebt haben, als Sie persönlich auch von Ihrem Bischof um etwas gebeten wurden. In Ihrem Fall war das, was Sie geschildert haben, die Geschichte, wie Sie eigentlich Ihren Studienort woanders gewählt hätten. Mhm. Und Sie haben aber gesagt, das hat sich hinterher wirklich als Gnade entwickelt. Ist das so? Ich denke, manchmal ist es so, dass wir so ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, was gut für uns ist. Und dann eben durch den Gehorsam Gott dann auch so unsere persönlichen Vorstellungen durchkreuzt.
Also ich muss halt einfach eines für mich persönlich sagen. Wenn ich mich bemühe, Gehorsam, das heißt ja nicht so unterwürfig, so, das vergessen wir das mal, dieses, weiß ich was für ein Denken, das ist so total komisch. Ich darf nicht denken, ich darf nichts sagen, ich muss bloß folgen oder so. Das können wir alles mal so vergessen. Nicht
also
mitdenken.
Sie dürfen dem Bischof schon sagen, was Sie
fühlen,
was Sie
denken. Ja klar, natürlich, das ist doch die normalste Sache der Welt. Und trotzdem gehört da für mich dann auch so dieses Vertrauen ihm dazu. Und ich für mich weiß nur eines, wenn ich auf meinen Willen, das ist ja auch immer das, denn mein Wille geschehe oder sein Wille, gell? Dann wird das Vaterunser so ein bisschen lebendiger oder so. Gell? Und wenn ich weiß, ich verzichte auf meinen Willen, und es ist für mich möglich, auch diesen Weg zu gehen, mich auf diesen Weg einzulassen, dann konnte ich mich drauf freuen, lieber Gott, was machst du da jetzt draus? Was kommt da jetzt alles an innerer Fülle, an innerem Glück, an Freude, an Aha-Erlebnis? Mhm. Gott hätte auch meinen anderen Weg gesegnet, aber vielleicht hat er auch durch den Gehorsam etwas verhindert. Ja, man weiß das ja. Ich kann das erst immer so im Rückblick sagen. Bloß, ich weiß für mich so, wenn ich gehorsam bin und wenn ich meinen geistlichen Begleiter auch um einen Rat frage, ich muss niemanden, und das sage ich oft auch, ich muss niemanden um einen Rat fragen und dann immer genau das Gegenteil denn machen. Den muss ich nicht fragen. Also wenn ich jemanden so um einen Rat auch bitte, dann möchte ich auch Wissen, Erfahrung, einfach das auch dieses anderen, den ich frage, dass er das auch für mich sozusagen wie einbringt. Und das, ja genau, das heißt auch, ich das anerkennen, Gehorsam heißt auch anerkennen, ich kann eine Situation nicht immer hundertprozentig voll bewerten, ich brauche auch die Hilfe eines anderen letztendlich.
Sie haben schon eben das Stichwort gesagt, das da ganz wichtig ist, das Vertrauen. Sie haben jetzt das aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Priester berichtet, der ja auch einen klaren Vorgesetzten hat, dem er Gehorsam versprochen hat. Wir haben jetzt einen Hörer, der angerufen hat, Herr Desloch, der nicht Priester ist, vermute ich mal. Herr Desloch, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Genau, und wir hören mal, was Sie dazu zu sagen haben.
Erstens möchte ich herzlich danken für diese Darstellung der heiligen Crescentia. Das war ganz wunderbar. Lieber verehrter Pfarrer Sauter, ich höre Ihnen immer gerne zu. Ich habe jetzt eine Frage und zweitens einen Hinweis. Also der Gehorsam ist von Ihnen ja wunderbar dargestellt worden, aber auch ein bisschen in unsere Zeit projiziert und mit einigen Fragezeichen versehen. Ich glaube, der Gehorsam ist trotz Zeitgeist bei uns auch ein Gebot der Klugheit. Nicht nur der Liebe zum Herrn, sondern auch der Klugheit. Sie haben dasselbe unterstrichen, gerade im letzten Gespräch noch mit Frau Fröhlich. Man muss ja auch auf die Erfahrungen der anderen hören. Aber man muss auch darüber hinausgehend, wenn man die Begabung hat, den Gesamtzusammenhang des konkreten Ereignisses erkennen. Ist es also richtig, auch die Kardinaltugend der Klugheit in diesem Zusammenhang zu beachten? Zweitens, mein Hinweis, Sie haben die Begegnung mit der Maria Anna Lindmeier genannt. Das ist sehr wichtig im Leben der Crescentia Höss. Die Maria Anna Lindmeier ist ja eine ältere Begnadete, aber in anderer Weise. Sie ist eine Prophetin. Sie hat die Einsprechungen des Herrn, was mit der Zivilisation ihrer Zeit, also die Zeit um 1704, 1705 folgende, geschehen kann. Und vor allen Dingen den Verantwortlichen, den hohen Hierarchen im Zustand des Abfalls des Glaubens. Diese Prophetien der Maria Anna Lindmeier sind ja auch im Gehorsam ihrem Ordinarius, dem Fürstbischof von Freising, zugegangen, haben auch Wirkungen entfaltet. Ich will es nicht weiter ausführen. Aber eine Prophetin war die Maria Anna Lindmeier mit Sicherheit. Und was aus dem Abfall der hohen Hierarchen damals, ich nenne mal keine Namen, an uns überkommen ist, ist die Demokratisierung der Apostasie. Maria Anna Lindmeier ist die Prophetin der Folgen einer apostatischen Moderne. Das wollte ich als Hinweis
einbringen. Also als
noch
Hinweis, dass es sich auch lohnt, sich mit dieser Frau zu beschäftigen.
Genau.
Dankeschön, Herr Desloch. Ich danke Ihnen für die beiden Hinweise. Vielleicht möchte Pfarrer Sauter noch etwas dazu sagen.
Nein, das passt eigentlich. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Das ist gut so.
Dankeschön, Herr Desloch.
Dankeschön.
Alles Gute Ihnen.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und die nächste Hörerin ist Frau Lederer. Grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Herr Fröhlich und Herr Pfarrer Sauter, ich höre auch so gern zu. Und wissen Sie was, mir geht es durch und durch, die Frau Höss, Crescentia Höss, ja, kenne ich schon länger. Und ich sage immer, das sind einfach Menschen, die schon begnadet sind, weil solche Prüfungen durchstehen. Das ist sowieso ein Mysterium in meinen Augen, dass ich oft sage, wenn so heilige Biografien erleben, was die oft durchgestanden haben, dass man sagt, dass darf nicht sein, das darf nicht sein, diese Prüfungen. Aber das ist so. Und da denke ich manchmal, dein Vater unser, führe uns nicht in das, in die Versuchung. Herr, lass mich nicht so versucht werden, dass ich nicht bestehen kann ohne deine Gnade. Also auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Immer so, mir geht es immer durch und durch bei diesen Menschen, was die für Zeugnis und für uns für Fürbitter sind und dass man einfach diese, ja. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch für den Vorsprecher, es ist immer interessant, wenn so Sachen noch dazukommen, ja, diese Einheit dann. Und das ist so schön. Also ich freue mich immer, wenn so die Harmonie da ist. So eine Einheit da ist, wo einfach das andere unterstützt oder bestätigt. Und das ist so schön, ne?
Dankeschön, Frau Liederer.
Alles und Gute, Gott, der Segen und vergötz Gott und Herr Pfarrer für den Dienst. Ganz, ganz viel Segen.
Dankeschön, Frau Liederer.
Sehr gut.
Ja, das ist vielleicht auch immer der Grund, warum wir uns bei Radio Horeb auch viel mit den heiligen Gestalten beschäftigen, weil Pfarrer Sauter sie uns eben so lebendig eben das Evangelium übersetzen in den konkreten Alltag. Okay. Ja, und ich danke Frau Liederer für ihren Anruf und begrüße Frau Empel. Hallo.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott.
Herzlichen Dank für Ihren guten Vortrag und ich möchte kurz auch meine Erfahrung sagen. Und zwar, ich arbeite also im familiären Versicherungsbüro seit 9 Jahren und gerade die letzten 5 Jahre, wo ich im Glauben oder in den Glauben gekommen bin, ist mir oft immer schwer gefallen. Und privat und beruflich immer zusammen zu sein, hat ja auch immer so seine Himmelsleitern, sage ich mal, nicht Kreuze, sondern Himmelsleitern. Und dann habe ich auch im Oktober 2012 mal eine Bewerbung geschrieben und mir war klar, jetzt erkenne ich Gottes Wille, wo ich hin soll, ob ich was anderes machen darf oder nicht. Aber es ist natürlich eine Absage gekommen und die habe ich dann auch freudig angenommen.
Und das heißt, habe ich richtig verstanden, Sie hatten einen Weg als den Willen Gottes für sich erkannt, aber dann eine Absage bekommen?
Beruflich habe ich mich woanders beworben, genau. Und habe aber gebetet, damit der Wille Gottes geschehe. Und dann war es mir klar, ja gut, ich soll also in unserem Büro bleiben. Und jetzt gerade am 13. Februar, da habe ich auch so eine Erkenntnis erhalten. Und seitdem habe ich auch Ja gesagt zu meiner Tätigkeit. Und seitdem habe ich auch wirklich so eine Freude, diese Tätigkeit auszuüben und sehe plötzlich auch die Vorteile. Mhm. Und ich kann ja in meinem Büro, das erwartet ja auch niemand, dass im Versicherungsbüro über den Glauben sprechen kann, begegne ich immer wieder Menschen, denen es auch gut tut, gell, über den Glauben zu sprechen, die ihre Probleme haben. Und das ist auch was Schönes und ein weiterer Vorteil, da haben Sie mich auch drauf gebracht, die Barmherzigkeitsstunde, die kann ich mit meinem Mann immer halten von 3 bis 4, da legen wir unsere Arbeit nieder und beten dann.
Schön, danke, ist gut.
Vielen Dank, Frau Empel, für Ihr persönliches Zeugnis und ich denke, das ist vielleicht an dieser Stelle wichtig, weil wir ja die meisten Hörerinnen und Hörer keine Ordensberufung haben, sondern als Laien in der Welt stehen. Ja. Und da stellt sich die Frage, wie leben wir den Gehorsam als Laien? Und Sie haben da ein Beispiel genannt. Pfarrer Sauter, kann man das richtig verstehen? Gottes Willen spricht oft auch einfach durch die Umstände, in die wir gestellt sind. Natürlich. Also wenn da eine Absage kommt, dann ist das eine Absage. Und da kann ich mir noch so sehr wünschen, es wäre anders, dann ist der Willen Gottes in dem Fall ein anderer.
Genau, wissen Sie, ein Punkt ist für mich ganz wichtig. Wenn irgendetwas nicht so funktioniert, ich bete um etwas, es funktioniert nicht so, es kommt nicht so, wie ich es mir wünsche, dann denke ich mir immer, Gott hat was Schöneres, was Größeres, was Besseres für mich vor. Gott hat was Größeres, Besseres vor. Und das ist das dann, was mir eigentlich, oder nicht eigentlich, das ist das, was mir dann einfach auch den Frieden bringt. Das habe ich so, wie Sie das gesagt, wie die Frau Empel das gesagt hat gerade eben, ich habe so diesen Frieden, ich habe die Freude, ich habe die Ruhe in meinem Herzen drin auch irgendwie. Weil sonst bin ich immer so, dann bin ich wieder so frustriert und reg mich auf und so, Herr, wie du das willst, ich habe gebetet drum, okay, es soll nicht so sein, passt, klappt jetzt nicht, es funktioniert nicht, hat Gott etwas anderes für mich vor.
Wobei wir wieder bei dem Vertrauen wären.
Ja, genau, genau. Und was natürlich auch ist, Gehorsam ist auch ein Schutz. Es ist auch ein Schutz. Einfach auch so, wenn ich gehorsam bin, auch so einfach, ja, auch dem Versprechen, das ich gegeben habe, oder auch so dieses Gehorsame auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, in einer Ehe beispielsweise. Das ist auch ein Schutz so gegenseitig. Also Gehorsam ist nicht immer bloß dieses Folgen und die Frau ordnet sich dem Mann unter und boah, sondern das hat auch, das muss man den Leuten endlich einmal auch viel schöner erklären, viel befreiender erklären. Nicht das Gehorsam hat nichts mit Konkurrenzkampf zu tun, sondern hat etwas mit Erfülltsein, mit Helfen einander auch, hat das auch zu tun.
Genau. Genau, ansonsten hat man wahrscheinlich manchmal nur die Variante des Kampfes gegeneinander.
Ja,
und dann eben dem Gehorsam auch vielleicht gegenüber dem Umstand, dass auch der Ehepartner nicht so ist, wie ich es mir manchmal wünsche.
Ja, klar,
genau,
logisch.
Das kann auch eine Form von Gehorsam sein.
Genau.
Ich denke, wir haben noch kurz Zeit, eine letzte Hörerin mit auf Sendung zu nehmen. Eine Dame, die sich ohne Namen gemeldet hat. Ich grüße Sie.
Vielen Dank. Ich wollte sagen, es gibt ein Oratio im Kirchenjahr. Es heißt, liebe Gott, hilf uns erkennen, dass wir umso freier werden, je mehr wir deinem Willen unterwerfen oder gehorchen. Und jetzt verstehe ich es ein wenig besser, weil wenn wir unser eigenen Willen gehorchen, unsere Launen und Egoismen und so, dann, aber wenn wir uns binden an den Willen Gottes und dann sind wir freier. Ich verstehe das besser, wo Sie das alles gesagt haben.
Ja, genau, ja. Ganz genau.
Danke Ihnen auch. Dann, das ist sicher etwas, dieser Gehorsam, den wir auch im Gebet immer wieder auch erbitten können, ihn tiefer zu verstehen. Eine letzte Frage hätte ich noch, Pfarrer Sauter, auch nochmal an Sie. Wie ist das? Manchmal ist es ja so, dass man gerne Gott gehorchen würde, wenn man denn nun seinen Willen wüsste. Das ist ja manchmal, haben Menschen das Problem, dass sie sagen, ich glaube, es ist das, dann ist es das wieder nicht und dann ist es doch was anderes. Wie geht man in so einer Situation damit um?
Ja, ich habe eigentlich gestern Abend, kamen auch so ein junges, zwei Verlobte kamen zu mir, denen darf ich so ein bisschen helfen. Und dann mussten sie etwas entscheiden. Und dann habe ich ihnen gesagt, mach doch, das ist auch eine Alternative, um etwas herauszubekommen, dann mach doch zwei Zettel, gehen, nicht gehen, irgendwo hin. Und dann betet ihr drüber, bietet ihr so den Heiligen Geist und dann zieht ihr einen Zettel und dann sagt ihr, okay, lieber Gott, das, was wir ziehen, das machen wir. Ja, wenn du das Richtige ziehst, ist es ja toll. Aber wenn du das Falsche ziehst, also das, was du genau nicht möchtest, dann würden wir am liebsten den Zettel wieder zurückwerfen und sagen, nein, ich ziehe nochmals. Und das ist der Knackpunkt einfach. Dass Gott auch durch Umstände, durch Situationen einfach, okay, ich habe gebetet, ich habe den Herrn gebeten, ich habe um den Heiligen Geist gebetet, ich habe wirklich gesagt, Herr, jetzt bist du dran, ich mache das jetzt so, das, was ich ziehe, das möchte ich erkennen als deinen Willen, beides ist keine Sünde, gehen oder nicht gehen, und dann mache ich das, Punkt, aus. Und dann, einfach gesagt, geht's weiter, dann können wir uns da nicht wieder stundenlang damit beschäftigen, dann hat man wieder schlechtes Gewissen, hätte ich doch sollen und hin und her, sondern dann muss man so ganz ruhig sein und den Weg so einfach weitergehen.
Und dann sicher sein, Gott geht dann mit.
Ja, klar.
Gott geht dann den Weg mit.
Ich meine, Entschuldigung, das sage ich noch schnell, der entscheidende Punkt ist der, wenn es eine Sünde wäre und das andere nicht, das wäre, dann ist es sowieso klar, gell? Aber beides war keine Sünde oder so, gell? Da ging es dann eher um so ein kleines Öpferlein einmal zu bringen, halt, wo man nicht will und so. Aber wenn ich das so sage, okay, beides ist keine Sünde, es ist nicht lieblos, es ist keine
Beides sind mögliche Wege.
Genau, ganz genau. Und dann gehe ich diesen Weg und Gott geht mit mir diesen Weg. Punkt.
Und dann sicher auch immer die Möglichkeit, sich bei einem geistlichen Begleiter noch mithelfen zu lassen, den Weg richtig zu finden. Das haben Sie ja auch schon genannt.
Das ist natürlich auch unsere Verantwortung, die wir haben. Das ist diese Verantwortung, die wir den Menschen gegenüber haben, dass wir sie nicht in eine Abhängigkeit führen, zum geistlichen Begleiter auch, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Das ist ganz wichtig.
Der Gehorsam, eine Möglichkeit zur Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen. Sie haben uns das Lebensbild und Lebensbeispiel der Christiania von Kaufbeuren vorgestellt. Ich danke Ihnen ganz herzlich,
gerne,
Pfarrer Thomas Sauter, dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben.
Gerne.
Alles Gute Ihnen, auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ein gesegnetes Wochenende wünscht Gabi Fröhlich und wir lassen uns dazu noch den Segen von Pfarrer Sauter mitgeben.
Genau. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Du segne euch und alle eure Familien, auch auf die Fürsprache der heiligen Christentia, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Danke.